Das ist der ICF Basel Podcast.
Wir sind in der Serie 2025. Und du fragst dich jetzt vielleicht, warum nennen wir Anfangsjahr im Januar vom Jahr 2020 eine Serie 2025? Können wir nicht rechnen? Du fragst dich vielleicht, wieso machen wir das? Der Grund ist ganz einfach. Weil die Zeit rennt. Die Zeit rennt. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Jetzt an Weihnachten, letzte Weihnachten, bin ich aufgewacht, die Wecker hat geläutet und meine Frau sagt zu mir im Morgenbett, hey, kann das wirklich sein? Ist schon wieder ein Jahr vorbeigegangen. Ich so, krass, als wäre es vor 4 Wochen gewesen, schon wieder Weihnachten. Und ich weiss nicht, kennst du den Moment, wo du merkst, die Zeit rennt einfach wie blöd. Und mir geht es so, also, je älter das ich werde, habe ich das Gefühl, dass so schneller geht die Zeit. Ist Wahnsinn, oder? Ist Wahnsinn. Und ich kann dir versprechen, das Jahr 2025 ist schneller da, als dir lieb ist. Du wachst am Morgen an Weihnachten auf und denkst, wo sind die 5 Jahre angegangen? Zeit rennt. Zeit rennt. Und wegen dem lohnt es sich, die Frage zu stellen. Wo siehst du dich in 5 Jahren? Es lohnt sich, die Frage jetzt zu stellen. Weil die Zeit geht schneller, als du denkst. Wo siehst du dich persönlich in jedem Lebensbereich in 5 Jahren? Charakterlich, in deinen Freundschaften, in beruflich, in deiner Ehe, in deiner Beziehung. In deiner Beziehung zu Gott, wo siehst du dich oder wo denkst du, dass Gott dich sieht in 5 Jahren? Und das ist eine weise Frage, die sich jetzt stellen. Ich habe letztens ein Zitat gelesen, das hat mich recht herausgefordert. Das weiss ich auf Facebook, ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, irgendjemand. 2020 ist gestanden, 2020. Das Jahr, in dem alles so bleibt, wie es war. Außer du fängst an, Gewohntes anders zu machen. Und das Zitat hat mich gepackt. Wer hat es geschrieben? Ist jemand da, was geschrieben? Ich weiß nicht, was geschrieben hat. Das hat mich gepackt, weil es wahr ist. Schau, 2020 wird genauso schnell vorbeigehen wie 2019. Und es wird genau gleich rauskommen wie 2019, wenn ich nicht anfange, gewohnt, anders zu machen. Natürlich, es gibt einschneidende Ereignisse, wie wenn du umziehst, beruflich oder was auch immer. Natürlich gibt es dann so Sachen, die einschneiden und dein Leben verändern. Aber wenn solche Sachen nicht kommen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gross, dass alles so bleibt wie bisher, wenn du nicht anfängst, etwas Neues, etwas anderes zu machen, oder? Und versteh mich nicht falsch. Ich meine, ich bin dankbar für mein Leben. Ich bin happy über vieles, was ich haben oder? Und ich habe einen Frieden, aber ich bin auch unzufrieden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das Zitat hörst und lesest. Ich möchte in einem Jahr, in 2, 3, in 5 Jahren an einem anderen Punkt stehen in meinem Leben als jetzt. Ich möchte eine tiefere Beziehung zu meiner Frau haben. Ich möchte eine tiefere Beziehung zu Jesus haben. Ich möchte mehr vom Reich Gottes sehen als jetzt. Ich weiß nicht, ob dich das Zitat auch so erschüttert, aber mir sagt das, ich kann nicht andere Resultate erwarten, wenn ich meine Massnahmen oder das, was ich jetzt mache, nicht ändern tue. Und wegen dem machen wir diese Serie 2025. Weil Veränderung passiert meistens nicht irgendwann automatisch, sondern oft jetzt und im Kleinen. Und du bist, ob du es willst oder nicht, ein Produkt von deinen Entscheidungen. Dass du heute da bist, heute Morgen, ist, weil du dich heute Morgen noch früher entschieden hast, ich stand auf und komme in die Kirche. Aber du bist heute die Person, die du bist, weil du ganz viele Entscheidungen getroffen hast und du wirst in 5 Jahren auch die Person sein, aufgrund von deinen Entscheidungen. Und das funktioniert in die positive Richtung, wie aber auch in die negative Richtung. Oder vielleicht bist du da und du hast ein paar unweise Entscheidungen getroffen in deiner Vergangenheit. Du hast Sachen gemacht, die du bereust, wo du dich vielleicht sogar schämst dafür und du ahntest jetzt Konsequenzen von diesen unweisen Entscheidungen, oder die Beziehung, die nicht hat eingehen sollte. Und du merkst, da ist so viel Energie und Zeit und Schmerz rein und sie ist jetzt kaputt oder so. Oder der Job, der dich frisst und kaputt macht und du keine Zeit hast mit der Familie, oder das eine verletzende Wort, das du ausgesprochen hast, das du nicht mehr kannst zurücknehmen kannst. Vielleicht erntest du jetzt die Konsequenzen von diesen unweisen Entscheidungen, die du getroffen hast. Wie immer, du jetzt da stehst. Ich möchte heute Morgen über Veränderung reden. Ich möchte über die Art Veränderung reden, die Gott in unserem Leben wirkt und möchte bewirken. Und ich möchte über einen Motor von der Änderung reden. Und ich möchte die Frage beantworten, wie setzt sich Gottes Wille in deinem Leben durch? Wie kommt Gott zum Ziel mit dir in den nächsten 5 Jahren? Und weiter darüber hinaus. Was ist das Fundament für göttliche Veränderung? Und der Titel von meiner Predigt lautet, und ich nehme jetzt schon die Antwort vorweg auf die Frage, die ich gestellt habe. Der Titel lautet, du bist geliebter, als du denkst. Du bist geliebt, oh. Du bist geliebter, als du denkst. Wirklich. Du bist geliebter, als du denkst. Und das musst du wissen, das ist das Fundament für Veränderung. Schau mal deinem Nachbarn ganz tief in die Augen, dass es richtig komisch ist. Sag ihm, du bist geliebter, als du denkst. Sag mal, ich weiß, es ist komisch, ich weiß. Mach mal. Du bist geliebter, als du denkst. Du bist geliebter, als du denkst. Jesus erzählt eigentlich einmal eine Story, wie Gottes Wille sich verwirklicht. Wie Gottes Wille auf dieser Erde Realität wird und wie Gottes Wille für dich und mich persönlich Realität wird. Ich möchte euch die Story vorlesen. Jesus erzählt vom Reich Gottes. Im Markus Kapitel 4, Abvers 26. Jesus sagt dort, mit dem Reich Gottes ist es wie mit einem Bauern, der die Saat auf seinem Acker ausgestreut hat. Er legt sich schlafen, er steht wieder auf, ein Tag folgt dem anderen und die Saat geht auf und wächst. Und jetzt liebe ich, was er schaut. Wie? Das weiß er selbst nicht. Ganz von selbst bringt die Erde Frucht hervor. Zuerst die Halme, dann die Ähren und schließlich das ausgereifte Korn in den Ähren. Und Jesus erklärt denen, wie das Gleichnis zu verstehen ist. Er sagt, Samenkorn, das ist das Wort Gottes, wo verkündet wird oder predigt wird. Der Boden, der Acker, das sind wir. Und die Früchte, Gersten und Halm und so, das ist all das, was Gott sich für unser Leben wünscht, oder? Der Paulus zählt dann eine auf, oder die geistlichen Früchte, die in unserem Leben wachsen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstkontrolle. Und all das, was Gott für dich möchte und was Gott durch dich möchte bewirken. Und jetzt sagt Jesus, dass Gottes Wille für dich und mich, Gottes Wille für die Welt, auf irgendeine Art und Weise zur Entfaltung kommt, wo wir nicht wirklich nachvollziehen können, wie es passiert. Es heisst, wie von selber passiert. Das Wort, das dort gebraucht wird, wie von selber, ist im Griechischen Automatä. Da kommt unser Wort automatisch her. Das passiert automatisch. Ich weiß nicht, wie gut ist denn das? Du bist geliebter, als du denkst. Weißt du das? Der Bauer geht schlafen, der wacht auf und schaut auf das Ding und es ist gewachsen. Und er weiß auch nicht, wie das passiert. Ist einfach passiert, oder? Ist doch fantastisch. Gottes Wille für dein Leben verwirklicht sich automatisch. Automatisch. Und du fragst dich, ja wie? Keine Ahnung. Es passiert einfach. Das ist eine gute Nachricht, verstehst du? Weil Kraft für Veränderung heisst, liegt nicht in dir selber. Kraft für Veränderung liegt nicht im Boden, sondern Kraft für Veränderung liegt im Samenkorn. Das heisst, du musst nicht, es gibt keinen Christ, der Christ ist, weil er sich anstrengt. Heute bin ich freundlich, heute bin ich geduldig und du drückst aus dir raus. Nein, so funktioniert das nicht, oder? Sondern es passiert irgendwie automatisch und zuerst innerlich. Ich habe ein Bild von so einem Samen, mitgebracht. Du siehst unten, dort, wo es zuerst anfängt zu wachsen, ist unter der Erde, im Inneren. Gott ist so gut, Gott verändert dich in einer Art und Weise, wo du es nie machen kannst. Zuerst innerlich unsichtbar. Und dann schaust du auf dein Leben zurück nach 5 Jahren und denkst, hä? Ich bin ein anderer Mensch als noch vor 5 Jahren. Und du schaust dich an und denkst, wie ist denn das passiert? Keine Ahnung. Automatisch. Irgendwie. Über Nacht. Und ich möchte dich ermutigen, schau, Gott wirkt in deinem Leben, ob du wach bist oder schläfst. Gott wirkt in dir und du bist geliebter, als du denkst. Und wenn du jetzt ganz aufmerksam gewesen bist, dann hast du vielleicht gemerkt, dass ich mir selber widersprochen habe, jetzt bis jetzt. Hast du gerade sagen? Gut. Wieso hast du nicht gesagt? Ich habe mir widersprochen, oder? Am Anfang habe ich gesagt, du bist das Produkt von deinen Entscheidungen. Wo du stehst, ist deine Verantwortung. Jetzt stehst und wo du in 5 Jahren stehst, ist auch deine Verantwortung. Und jetzt habe ich gesagt, es passiert automatisch. Ja, was ist es denn jetzt? Ist es unsere Verantwortung oder ist es die Verantwortung von Gott? Und ich möchte vorstellen, ich glaube, die Bibel lernt uns, dass es paradoxerweise beides ist. Ich möchte euch vorlesen, was der Paulus hier schreibt in Philipper 2, 12 bis 13. Der Paulus schreibt zu einer Kirche, zu Christen, also wie zu uns. Er sagt ihnen, er gibt ihnen einen Auftrag, bewirkt nun, du musst das machen, bewirkt nun mit Furcht und Zittern eure eigene Rettung. Okay? Du bist verantwortlich. Denn Gott ist es, der in euch das Wollen und das Vollbringen bewirkt. Zu seinem eigenen Wohlgefallen. Der Paulus sagt, du musst deine Rettung selber bewirken. Aber Gott schenkt dir, dass du das willst und auch, dass du es schaffst. Fantastisch, oder? Ich weiß, es macht keinen Sinn für uns, aber das ist so das Paradox, das wir immer wieder finden in der Bibel. Unsere Verantwortung, aber Gottes Verantwortung. Irgendwie passiert Gottes Wille in unserem Leben automatisch, aber nicht unabhängig von unserer Kooperation. Und in den vergangenen Wochen haben wir jetzt vor allem darüber geredet, was unsere Aufgabe ist. Und nächste Woche geht es auch um das. Jetzt habe ich das angekündigt, es ist nächste Woche niemand da, gell? Aber heute möchte ich nicht über unsere Verantwortung für einen Moment reden, sondern ich möchte den Fokus mal darauf legen, was Gott eigentlich macht in unserem Leben. Weil das ist das Fundament für Veränderung. Du bist geliebter, als du denkst. Und ich denke, wenn wir das Fundament besser verstehen, was die Liebe wirklich bedeutet, fällt es uns einfacher zu kooperieren. Oder? Und ich möchte meinen Fokus heute Morgen hauptsächlich auf das legen. Was macht eigentlich Gott in unserem Leben? Und auf was können wir bauen? Und ich möchte 3 Aspekte von dieser Liebe von Gott hervorheben. Erstens, Gottes Liebe ist bedingungslos. Gottes Liebe ist bedingungslos. Im Römer Kapitel 5, 6 bis 8 steht, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, musst du merken, kraftlos, für die zu dieser Zeit noch Gottlosen gestorben. Dabei wird nur schwerlich jemand für einen Gerechten sterben, vielleicht wird er jedoch für einen guten Menschen sein Leben wagen. Gott aber beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünde waren. Ich habe irgendwie immer gemeint, früher, dass Gottes Liebe nur denen Menschen gilt, die glauben. Die sich bekehren, die ihr Leben ausrichten nach Gott, oder? Das habe ich irgendwie immer gedacht, aber das stimmt offensichtlich nicht. Da steht explizit, Gott beweist seine Liebe uns dadurch, dass er für uns gestorben ist, wo wir noch kraftlos gewesen sind, wo wir noch Sünder gewesen sind. Das heisst, Gottes Liebe gilt dir unabhängig von deiner Performance. Gottes Liebe gilt dir, wo du noch kraftlos gewesen bist, wo du nicht einmal an ihn gedacht hast, nicht einmal einen Mucks gemacht hast und etwas hast leisten können. Wie kommt es uns in Sinn zu denken, dass wir, wenn wir uns verändern, wenn wir uns gottgefälliger verhalten, dass wir dann für Gott liebenswürdiger sind. Er hat uns schon vorher geliebt. Natürlich, dass wir dann an ihn glauben, dass wir uns bekehren, unser Leben nach ihm ausrichten, sind angemessene Reaktionen auf seine Liebe. Aber seine Liebe zu dir und zu mir wird nicht stärker, wenn wir etwas Schlechtes machen oder etwas Gutes machen. Gottes Liebe gilt zu dir bedingungslos. Und wir müssen das verstehen, weil wir kommen in so ein Ding rein, wo wir meinen, Veränderung, ich muss mich verändern, ich muss mich verändern und ich mache es auf dem falschen Fundament, weil ich nicht verstand, dass Gottes Liebe bedingungslos mir gilt. Und das ist so eine gute Nachricht, das bedeutet nämlich, dass auch wenn du falsche Entscheidungen getroffen hast, wenn du dich verirrt hast in den letzten 5 Jahren, du bist jetzt in einer Situation, wo du merkst, wie bin ich eigentlich hier angekommen, was ist eigentlich passiert und du schämst dich vielleicht sogar für gewisse Weichenstellungen in deinem Leben, die du genommen hast. Gottes Liebe gilt dir trotzdem. Sind ihr eingeschlafen oder so? Gottes Liebe gilt dir bedingungslos. Vielleicht muss ich zu diesen Leuten im Podcast reden, die hören mir besser zu. Hast du gehört? Gottes Liebe gilt dir bedingungslos. Das heisst nicht, dass es Gott egal ist, wie wir leben. Das heisst nicht, dass Gott nicht will, dass wir uns verändern, oder? Ihm ist wichtig, wie wir uns verhalten, weil er weiss, dass Sünde in unserem Leben schlussendlich den Tod bringt. Ihm ist wichtig, wie wir leben. Aber er liebt uns bedingungslos. Das ist die Grundlage für Veränderung, die erste. Und du fragst dich jetzt vielleicht, wieso ist das eine Grundlage? Und ich muss jetzt kurz eine theologische Klammerbemerkung machen, aber das sind ihr euch ja gewöhnt, gell, hier im ICF Basel. Wieso ist das Grundlage? Jesus sagt, das Wort Gottes ist Samenkorn, oder? Wo auf die Erde geht. Wir sind die Erde, wir sind der Acker. Das Wort Gottes geht so quasi auf uns drauf, in uns rein und entfaltet sich. Und jetzt muss man sich doch die Frage stellen, ja, was ist denn das Wort Gottes? Was ist denn jetzt das Wort Gottes? Und du denkst jetzt vielleicht intuitiv so schnell, sagst du, ja, die Bibel ist natürlich das Wort Gottes. Und logisch, hast du recht, die Bibel ist das Wort Gottes, das ist klar. Aber wo Jesus das gesagt hat, hat die Bibel ja gar noch nicht so in dieser Form und Art und Weise gegeben, wie wir sie heute haben. Es hat Teil vom Alten Testament gegeben, wo schon zusammen gesammelt worden sind, aber das Neue Testament hat es ja gar noch nicht gegeben, weil es ist ja gar noch nicht geschrieben gewesen, oder? Das heisst, was meint denn Jesus mit Wort Gottes, wenn er dort von Wort Gottes redet, oder? Ich möchte euch vorlesen, was die Bibel sagt, was Wort Gottes ist. Johannes Kapitel 1, Vers 1 und Vers 14. Da steht, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das Wort wurde zu einem Buch, das wir heute die Bibel nennen. Das steht so nicht in der Bibel. Und ihr habt gelacht, das beruhigt mich, weil das heisst, ihr leset eure Bibel. Der Teil hat nicht reagiert. In Lörrach haben sie auch reagiert. Im Baselland haben sie nicht reagiert. Aber dort ist der Grund mehr, weil die Leute dort noch nicht lesen können. Nein, ich bin selber Baselhändler. Aus dem Podcast rausschneiden! Nein, also was steht in der Bibel? Es steht, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das sagt die Bibel über das Wort Gottes. Das ist nicht meine Idee. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Für Christen ist die Bibel Gottes Wort. Ja, das stimmt, aber nur sekundär. Primär ist Jesus Christus das, was Gott der Welt zu sagen hat. Das Alte Testament weist auf Jesus hin und das Neue zurück zu Jesus. Jesus ist das primäre Wort Gottes. Jesus ist für Christen das, was der Koran für Muslime ist. Das ist eine andere Ebene. Für Muslime ist der Koran die völlige Offenbarung Gottes. Für Christen ist die völlige Selbstoffenbarung Jesus. Gott, wo Fleisch wird, Gott, wo Mensch wird. Gottes Wort, nämlich Doppelpunkt. Gott wird Mensch, gibt sein Leben hin an einem Kreuz für dich und mich und beweist dadurch seine bedingungslose Liebe zu allen Menschen. Und er ist nicht dort geblieben, sondern nach 3 Tagen auferstanden. Das ist das Wort Gottes für die Welt. Gottes Selbstoffenbarung. Und jetzt siehst du vielleicht auch die Parallelen zu dem Samenkorn, den wir vorher davon gelesen haben. So wie Samenkorn muss auf den Boden fallen, unter die Erde gehen und sprießen zu neuem Leben aufwecken. Genauso ist Jesus unter die Erde gegangen, ist gestorben und ist zu neuem Leben auferstanden. Und schau, das führt mich zu meinem zweiten Punkt. Gottes Liebe ist bedingungslos. Aber Gottes Liebe ist nicht wirkungslos. Gottes Liebe ist nicht wirkungslos für den, der sie bekommt. Verstehst du, was Jesus da sagt? Wir sind der Boden, wo das Samenkorn reingeht. Jesus sagt, ihr seid der Boden, wo das Wort Gottes, der fleischgewordene Gott, Jesus, reingeht. Und dort innen zu neuem Leben aufwächst, in dir. Verstehst du, was Jesus da sagt? Das ist unglaublich. Jesus geht sozusagen auf dein Leben drauf, in dich rein, stirbt in dir und steht zu neuem Leben auf. Und es entsteht Leben in dir und du fragst dich, wie geht denn das? Keine Ahnung. Irgendwie über Nacht, über die Jahre. Und du schaust auf dein Leben zurück und denkst, hä? Crazy. Gott liebt dich mehr, als du denkst. Gott wirkt in dir persönlich mehr, als du denkst, tiefer, als du denkst, geheimnisvoller, als du denkst und treuer, als du denkst. Gottes Liebe ist bedingungslos, aber nicht wirkungslos. Jesus lebt in dir. Gottes Selbstoffenbarung, Gottes Wort, das, was Gott der Welt sagt, lebt in dir durch Kraft vom Heiligen Geist. Gib dir das mal. Es ist so einfach, das als Floskel einfach auf die Seite zu schieben und zu sagen, ja. Überleg das mal. Gott lebt in dir. Da, wo Himmel und Erde geschaffen hat, lebt in dir persönlich. Und er wirkt in dir individuell. Ob du wach bist oder pennst. Automate. Das ist eine fantastische Nachricht. Gott liebt dich mehr, als du denkst. Jetzt Achtung. Ich habe gesagt, es ist eine Kraft, die in dir lebt. Oder wir sind kraftlos gewesen. Und er hat uns geliebt, bedingungslos. Und es kommt jetzt eine Kraft in unser Leben. Oder? Obwohl wir kraftlos gewesen sind, obwohl wir Sünder gewesen sind, hat er uns geliebt und er lebt in uns. Sein Wort, sein Samenkorn, sein doch ein Heiliger Geist. Irgendwie, keine Ahnung wie, ich habe zwar Theologie studiert, aber check's bis heute noch nicht. Irgendwie automatisch. Und jetzt haben wir die Kraft. Aber Achtung, es ist nicht eine Kraft, die irgendwie in unser Leben kommt, wo einfach dann, ich werde Christ und dann fühle ich mich nie mehr schwach. Es ist viel geheimnisvoller als das. Besser irgendwie als das. Es ist nicht so, dass das in unser Leben kommt und ich fühle mich immer stark, sondern es ist eher eine Kraft, die gerade besonders dann zur Entfaltung kommt, wenn ich mich schwach fühle. In meiner Schwachheit ist er besonders stark, sagt die Bibel. Und wegen dem kann der Paulus auch vorschreiben, im Römer Kapitel 5, 3 bis 5, er schreibt dort, wir sind auch stolz auf jegliche Bedrängnis, da wir wissen, Bedrängnis schafft Ausdauer. Ausdauer schafft Bewährung. Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber stellt uns nicht bloß, also es ist nicht eine vergebliche Hoffnung. Jetzt kommt der Grund, warum? Denn die Liebe Gottes ist in unser Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde. Auch wenn alles schief läuft im Leben, auch wenn wir Schwierigkeiten durchmachen, wenn wir in Situationen sind, wo wir unter Druck sind, wo nicht gut laufen, dann dürfen wir eine Hoffnung haben, die nicht einfach irgendeine haltlose Hoffnung ist, sondern es ist die Hoffnung von der Herrlichkeit. Jesus in dir, egal wie schlimm es aussenrum ist. Und der Paulus war so überzeugt von dem. Von dieser Kraft, von dem Wort Gottes, von dieser Gegenwart von Jesus in ihm, dass er gesagt hat, egal was kommt, Gott kann das brauchen für mein Bestes. Das sagt der Paulus. Je mehr Druck von außen, desto mehr Veränderung innen, sagt er. Auch wenn der äußere Mensch tagtäglich aufgerieben wird, der innere wird doch tagtäglich erneuert. Wie? Keine Ahnung. Automatisch. Halleluja. Es passiert einfach. Und ich möchte dich heute ermutigen. Vielleicht gehst du durch eine schwierige Zeit. Eine Zeit vom Zweifeln, eine Zeit vom... wo Beziehungen in Brüche gehen oder wo einfach das Zeug nicht passt, wie es mal passt hat. Ich möchte dich ermutigen, Jesus lebt in dir. Jesus lebt in dir und er wirkt in dir, ob du schläfst oder wach bist. Und je mehr Druck von außen, desto mehr Veränderung innen. Das ist absolut fantastisch. Schätz das nicht gering. Der Paulus schreibt nachher im Römer Kapitel 8, Vers 28. Ich bin so unglaublich. Er sagt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten dient. Ihnen, die nach seiner freien Entscheidung berufen sind. Alles dient denen zum Besten. Wozu Jesus gehört? Alles. Es heißt weder explizit noch implizit, dass Gott der Verursacher ist von allem. Überhaupt nicht. Aber Gott kann alles brauchen, was kommt. Alles, um das zu brauchen, um dich dort anzubringen, wo Gott will. Weil er in dir lebt. Je mehr Druck von außen, desto mehr Veränderung innen. Gott bewirkt in dir das Wollen und auch das Vollbringen. Ob du wach bist oder schläfst. Wie, wissen wir nicht, aber es passiert. Und das führt mich zu meinem letzten Punkt, zum dritten Punkt. Gottes Liebe entfaltet sich am besten im Dreck. Gottes Liebe entfaltet sich am besten im Dreck und nicht in einem sauberen, aufgeräumten Leben, wo alles bürgerlich schön ist und schön kariert und reinpasst, sondern Gottes Liebe entfaltet sich am besten im Dreck. Weil Dreck ist Dünger für Gottes Liebe. Schau, es ist einfach zu glauben, dass Gott alles kann brauchen in meinem Leben. Es ist nicht einfach, es ist auch schwierig, aber es ist einfach zu glauben, Gott kann alle Umstände brauchen in meinem Leben, auch schwierige Umstände und so weiter, für mein Bestes und so weiter, kann das brauchen irgendwie, dass es gut rauskommt und ich schaue irgendwann zurück auf mein Leben und dann das ist schwierig gewesen, aber im Nachhinein bin ich sogar froh, ist es passiert, weil ich bin heute da, wo ich bin, ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn es nicht, und so weiter. Das ist fantastisch, wenn wir das können glauben und einem das Hoffnung gibt, aber es ist eine ganz andere Sache, wenn wir wirklich glauben, dass Gott alles kann brauchen. Verstehst du, mit alles heisst auch, die Umstände, die wir selber verursacht haben. Schau, und ich kann nicht machen, dass das heute Klick macht in deinen Ohren und in deinem Herz. Aber wenn du verstehst, dass Gottes Liebe am besten im Dreck funktioniert, das heisst auch in den Situationen, wo du vielleicht selber dafür verantwortlich bist, nicht Umstände, die einfach passiert sind, dort auch, aber in allem kann Gott wirken. In den Sachen, wo du dich vielleicht sogar dafür schämst. Die Situation, wo du jetzt drin bist und denkst, bin ich überhaupt da angekommen? Und du schaust zurück und denkst, wegen dem, ich habe falsche Entscheidungen drauf und so weiter. Du bist da, wo du bist. Ich möchte dich ermutigen, Gottes Liebe hat keine Mühe mit Dreck. Gottes Liebe hat keine Mühe mit Schuld. Es gibt keine Scham bei der Liebe Gottes. Wenn du ihm das anerkennst, wirkt auch Wunder. Das ist wie Dünger für Gottes Liebe. Im Römer Kapitel 5 heißt es im Vers 20, wo aber die Sünde größer wurde, ich liebe den Vers, wo aber die Sünde größer wurde, da strömte die Gnade umso reichlicher. Das ist fantastisch, egal wie groß Sünde ist, es gibt keinen Fehler, keine Schuld, keine Scham, nichts, wo genug groß wäre, dass sie zu groß wäre für die Gnade von Gott. Gnade von Gott ist immer grösser. immer grösser. Es gibt keinen Fehler, der zu gross ist, dass Gott es nicht mehr umkehren kann. Gottes Liebe wirkt am besten im Dreck. Warum? Weil Gottes Gegenwart in dir persönlich lebt. Und ich möchte das mitgeben. Und mir. Für die nächsten 5 Jahre. Für die nächsten 50 Jahre vielleicht. Mit dem Bewusstsein durch die Welt laufen. Hey, sein Wort, seine Gegenwart durch den Heiligen Geist lebt in mir. Und egal was kommt, egal was ich verursacht habe, Gott kann wirken. Und ich schaue zurück und denke, what? Wie ist das passiert? Keine Ahnung, automatisch. Das ist, so gut ist Gott. Du bist geliebter, als du denkst. Du bist geliebter, als du denkst. Heißt das jetzt, dass wir, und die Frage ist übrigens in Paulus auch gestellt worden, wo er das gesagt hat, sollen wir jetzt extra Fehler machen, dass Gottes Gnade noch mehr erfahrbar wird? Und er sagt, nein, ihr habt es nicht verstanden. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass Gottes Gnade trotzdem immer grösser ist, oder? Gottes Gnade ist immer grösser, immer stärker.